Wir brauchen die Selbstverständlichkeit des Andersdenkens. Wir brauchen, was Pibi ja auch hatte, dieses Familien in anderen Kontexten denken. Wir brauchen die Gastfreundschaft, die sie an den Tag legt. Wir brauchen die Liebe zu den Menschen. Wir brauchen das Infragestellen von dem vermeintlichen Wissen, was irgendwie gut für die anderen ist. Also zum Beispiel ihr Infragestellen der Multiplikationstabellen. Wir brauchen diesen Geist, der frei genug ist, zu hinterfragen und trotzdem immer menschlich zu bleiben.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Freigeistern-Gespräch mit Lena Gorelick. Frei genug geistern heißt diese neue Folge, wie immer bei uns in einem Wort. Sie hätte auch sehr freigeistern heißen können oder ungeheuer freigeistern, und es liegt natürlich an meinem Gast, der Schriftstellerin, Journalistin, Essayistin und, wie ich finde, intellektuellen Aktivistin Lena Gorelick. Frei genug ist ein Zitat aus unserem Gespräch, das wir am 2. März aufgenommen haben, und dass das überhaupt zustande gekommen ist, freut mich außerordentlich. Denn Lena Gorelick ist nicht nur eine der wichtigen Stimmen der Gegenwartsliteratur, sie ist überhaupt eine der wichtigen Stimmen der Gegenwart. Sie ist eine, die sich klar positioniert zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und dabei doch immer auf Offenheit setzt. Sie ist eine Stimme der Vernunft, immer im besten Sinne unbequem und dadurch ansteckend, dahingehend im Dialog zu bleiben, dahingehend den gesetzten Narrativen von Hass, Hetze, Rechtspopulismus, Gegenerzählungen entgegenzusetzen. Um ein Beispiel zu nennen: Trotzdem sprechen erschien im April 2024. Lena Gorelick ist eine der Herausgeberinnen dieses Sammelbandes als vielstimmige Stellungnahme auf das Hamas-Massaker in Israel und der folgenden Bombardierung Gazas. Lena Gorelick hat zusammen mit Caroline Emke eine Leseperformance entwickelt zu Kaltes Krematorium, Bericht aus dem Land namens Auschwitz. Dieser Bericht des Journalisten und Holocaust-Überlebenden Josef Debreceni ist im November 2024 erstmals auf Deutsch erschienen. In München fanden Podiumsdiskussionen und Lesungen im NS-Dokumentationszentrum statt, eben moderiert von Lena Gorelick. Ich konnte im Publikum dabei sein und es war genau eine der Veranstaltungen, die nicht nur fragt, was gestern war, sondern immer auch wissen will, was heute ist und wo wir als Einzelne in diesem Prozess stehen. Womit wir einmal mehr beim Schreiben von Lena Gorelick wären, denn das setzt das Fragenstellen fort. Sie war 11 Jahre, als sie 1992 mit ihrer russisch-jüdischen Familie nach Deutschland kam. Gewiss besteht ein Zusammenhang zwischen einer radikal verändernden Erfahrung, die wiederum Verunsicherung und Möglichkeiten mit sich bringt, und der Position einer genauen Beobachterin und konsequenten Fragenstellerin. Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem Großwerden, zwischen Sprachen, Ländern, Kulturen, Religionen und einem Schreiben, einem Umgang mit Sprache, der den Zwischenraum als Ausgangspunkt des Erzählens und Denkens nutzt. Bei Lena Gorelick korrespondiert das mit einer Vielfalt der Formen im Schreiben, einer Sprachvielfalt, die immer nach einem eigenen Ton für den jeweiligen Text sucht. Mit ihrem Debütroman »Meine weißen Nächte«, erschienen 2004, wurde sie als Entdeckung gefeiert. Mit »Hochzeit in Jerusalem« aus dem Jahr 2007 war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Jugendroman »Mehr schwarz als lila« erschien 2017 für LeserInnen ab 12 Jahren und wurde ein Jahr später für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Zuletzt veröffentlichte Lena Gorelick den Roman »Wer wir sind«, nämlich 2021. Wie alle anderen ist auch dieses Buch bei Rowohlt erschienen. Außerdem schreibt Lena Gorelick Theaterstücke, »Zeit ohne Gefühle«, eine Erzählung aus Feldafing über uns alle, hatte am 30. Oktober 2025 Premiere an den Münchner Kammerspielen. Sie veröffentlicht regelmäßig Essays und Reportagen zu aktuellen Themen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und für die Zeit. Lena Gorelick unterrichtet kreatives Schreiben. 2022 hatte sie eine Poetik-Dozentur an der Universität Hannover inne. 2023 kuratierte sie das Literaturfestival Stuttgart. Und nun erscheint am 13. März ihr neuester Roman, »Alle meine Mütter«, einen Tag, nachdem »Frei genug Geistern« online geht. Aktueller geht es nicht. Über ihr Schreiben, über Erinnern und Erinnerungskultur, über die Jugendliteratur und über vieles mehr werden Lena Gorelick und ich gleich sprechen. Vorher aber bekommt ihr das »Freigeistern«-Auftaktgedicht zu hören.
Ich bin Lena Gorelick und das ist ein Gedicht von Jamen Hüseyin. Es heißt »Sie altern«. Es ist ein sehr kurzes, aber wundervolles Gedicht. Ich lese es auf Deutsch und es ist original im Arabischen geschrieben. »Sie altern«. Mütter altern, vergessen, wie oft sie das Essen gesalzen haben, nicht aber, wie bitter Trennung schmeckt.
Hallo, liebe Lena, wie schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir fangen mit dem Fragebogen an und reisen zunächst in deine Kindheit zurück. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich habe Bücher verschlungen als Kind. Ich war so ein Kind, das auf dem Spielplatz neben den Omas saß und gelesen hat. Und manchmal rief meine Mutter aus dem Fenster, ich soll mal auf die Rutsche gehen und mit den anderen Kindern spielen. Und dann bin ich auf die Rutsche gegangen und bin einmal gerutscht und dann bin ich wieder zurück zu meinem Buch gegangen.
Gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Alles von Astrid Lindgren. Ich habe sie rauf und runter gelesen und vermutlich ist Ferien auf Salktrukan die Nummer 1, aber alle anderen mochte ich eigentlich, also die kommen direkt dahinter.
Und sag mal, wenn du jetzt sagst oder ich dich frage nach den Büchern der Kindheit, warst du da zu der Zeit dann schon in Deutschland?
Nein, ich habe auf Russisch lesen gelernt, kam mit 11 nach Deutschland. Das heißt, die Bücher, von denen ich jetzt spreche, habe ich noch auf Russisch gelesen.
Sodass wir daraus schließen können, dass Astrid Lindgren ins Russische übersetzt wurde.
Ja, es gab nicht viele Bücher, die aus dem Westen übersetzt worden sind, aber Astrid Lindgren und Erich Kästner waren so die zwei großen KinderschriftstellerInnen, die ich schon auf Russisch kannte.
Gibt es denn ein Buch, das dich in dieser Zeit als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Es gibt eine Geschichte von Andersen, die heißt auf Deutsch König Blaubart. Und vor dem hatte ich so eine Riesenangst vor allen Männern mit Bärten, dass ich einmal als mein Vater, man musste in der Sowjetunion, mussten die Erwachsenen so regelmäßig, ich weiß gar nicht wie lang, aber für so eine bestimmte Zeit bei Kolchosen mitarbeiten, also bei diesen landwirtschaftlichen, staatlichen Verbänden. Und er war eben, weiß ich nicht, 3 bis 4 Wochen auf so einer Kolchose und da gab es keinen Strom und er hatte keinen elektrischen Rasierer, konnte er nicht benutzen. Jedenfalls kam er mit Bart zurück und ich hatte eine solche Angst, dass ich unter das Bett gekrochen bin und nicht mehr rauskam, bis er sich rasiert hatte. Also ich kenne es von Büchern, beeinflusst zu werden, auf die gute, aber auch auf die beängstigende Weise.
Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Ich tue mich immer so schwer mit Lieblingsbüchern. Ich habe immer das Gefühl, das müsste dann für eine längere Phase gelten. Ich habe das nicht, aber ich habe so Bücher, die mich erstmal so sehr begeistern, dass ich danach nichts anderes lesen will. Aber es ist dann meistens eher kurzfristig. Trotzdem hat es dann so eine Wirkung, dass ich da gar nicht raustreten will aus dem Buch. Und das letzte Buch, das mich dermaßen eben in seinen Bann gezogen hat, war von Svenja Leiber, Nelka. Ist ein Roman, der gerade vor wenigen Wochen erschienen ist und der eine ganz einzigartige Sprache findet für eine Gewaltgeschichte, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass man sie so klar und zugleich poetisch, aber nichts verschleiernd erzählen kann.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Ich lese alle Bücher zu Ende, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich das den AutorInnen nicht antun kann, die Bücher nicht zu Ende zu lesen. Und selbst wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann lese ich es und versuche zu verstehen, warum es mir nicht gefällt. Aber wenn ich etwas nicht zu Ende lese, dann hat es höchstens den Grund, dass ein anderes Buch aus irgendwelchen Gründen zur Vorbereitung oder zur Recherche sich quasi in der Schlange vordrängelt. Aber eigentlich lese ich alles zu Ende.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ich habe hier hinter mir sehr viele, nicht nur Bücherregale, sondern auch Bücherstapel von Büchern, die ich leider noch nicht gelesen habe, weil ich, wenn mir ein Buch gefällt oder es mich interessiert, nicht anders kann, als es zu kaufen oder mitzunehmen. Ich überlege gerade, was so eins war. Ah, ich glaube, um mal einen Klassiker zu nehmen, meistens sind es ja die Klassiker, die man schon so lange im Kopf rumschleppt. Die Weißen Nächte von Dostojewski, einfach weil ich aus Petersburg komme und weil mein erster Roman Meine Weißen Nächte hieß. Und es irgendwie eigentlich, finde ich, sich gehören würde, dass ich die Weißen Nächte auch kennen würde, aber ich habe sie tatsächlich nie gelesen.
Hat dein Titel Bezug genommen auf den Roman oder ist es ein Phänomen von Petersburg?
Es ist ein Phänomen von Petersburg, auf das ich mich bezogen habe. Ich wusste natürlich, dass es den Roman ging. Es wurde auch oft als Anspielung gelesen. Ich mache mir das Phänomen zu eigen oder ich erzähle meine eigene Geschichte von Petersburg.
Ab wann ist ein Buch zu dick?
Oh, gute Frage. Bei mir ja schon ab 500 Seiten, weil ich ja alles zu Ende lese. Das heißt, wenn ich ein Buch lese von 800 Seiten, das mir nicht gefällt, dann zieht es sich einfach sehr lange durch mein Leben. Aber dann gibt es so AutorInnen, die 800 Seiten auch brauchen. Eine von ihnen, also um Namen zu nennen, ist Nino Hardeschwili. Ich finde, ihre Bücher sind nie zu lang. Und sie brauchen genau diese vielen Seiten. Und dann gibt's Bücher, durch die ich mich eher quäle. Und dann wird's schon ab Seite 120 problematisch.
Also die Seitenzahl ist es nicht.
Nein, die Seitenzahl ist es nicht. Es ist eher, welche Geschichte und welche Erzählweise und welche Perspektive braucht wie viel Erzählzeit oder wie viel erzählte Zeit auch.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Na, mit den Gedichten ist das genauso wie mit den Büchern, dass sie bei mir eben wechseln und eher sozusagen je nach Lebensphase mich begleiten und dann eher so eine Erinnerung daran sind, dass sie mich begleitet haben oder dass sie mir durch eine bestimmte Zeit geholfen haben. So ein bisschen wie mit Musik hat man das doch auch, oder? Dass man weiß, bei dem Liebeskummer habe ich immer dieses Lied gehört oder so. Und ich habe jetzt für heute ein Gedicht mitgebracht, das ich sehr mag und das mit dem Thema des Romans zu tun hat und das ich so beim Schreiben in meinem Kopf hatte. Und es ist ein sehr kurzes Gedicht, aber die erste Zeile lautet Mütter altern. Es ist ein Gedicht von dem syrischen Dichter Yaman Hussein. Es heißt Sie altern. Er ist aus Syrien geflogen, weil er aus politischen Gründen verfolgt wurde und konnte sich von seiner Mutter nie richtig verabschieden. Und darüber schreibt er oder immer wieder schreibt er über seine Mutter. Und das ist, glaube ich, das kürzeste Gedicht. Und es fasst aber so viel darüber zusammen, was Mutterschaft bedeutet, was aber auch Kindsein bedeutet, dass ich irgendwie immer wieder dachte, warum brauche ich, weiß gar nicht, wie viele Seiten der Roman jetzt hat, aber an die 300 Seiten für etwas, was Jahren in drei Zeilen erzählt.
Wir sind ja jetzt hier in der Kinder- und Jugendliteratur unterwegs. Das heißt, in dem Bereich der Literatur, wo es das Privileg und das Geschenk vieler Illustrationen gibt, sei es im Bilderbuch, sei es vor allen Dingen auch im Comic oder in den Graphic Novels, Darum diese Frage, von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ach, das wurde ich, glaube ich, noch nie gefragt. Ich sage den ersten Namen, der in meinem Kopf auftauchte, und das war Barbara Jellin.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Muss es jemand sein, die noch lebt?
Nein, weil es ist eh ein Gedankenspiel.
Okay, dann ist es relativ schnell beantwortet, Astrid Lindgren.
Da würde ich dann gern mitlauschen. Aber nein, das ist ja für dich.
Nein, ich wollte gerade sagen, das Konzept ist doch für mich allein. Also nicht, dass ich dich nicht einladen möchte, aber...
Das ist die knödlersche Maßlosigkeit. Wunderbare Wahl. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ich glaube nicht, dass es Guilty Pleasure gibt. Ich glaube, dass sozusagen Bücherlesen immer Pleasure ist. Mhm. Und Guilty Pleasure so ein bisschen unterstellt, dass es die gute, richtige Literatur gibt. Und dann würde ich jetzt, weiß ich nicht, Krimis nennen oder Donald Duck Comics, sage ich jetzt, weil hier gerade ein Donald Duck Comic auf dem Fensterbrett rumliegt. Und ich sowohl Donald Duck Comics als auch Krimis für eine große Kunst halte, weil zum Beispiel Spannungsaufbau etwas ist, was sehr wenige können. Und Krimi-AutorInnen können das sehr oft sehr gut. Deswegen würde ich irgendwie so ungern Guilty Pleasure benennen. Aber ich lese ziemlich querbeet. Es gibt so ein paar Genre-Sachen, die ich nicht gerne lese. Aber ich würde nichts davon als Guilty Pleasure bezeichnen.
Welche Kinderbuchfigur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Also ich möchte jetzt quasi mich nicht wiederholen. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen monothematisch unterwegs. Aber... es ist definitiv Pippi Langstrumpf. Es ist, glaube ich, dieses, ja, mit den Füßen auf dem Kissen schlafen. Wir brauchen die Selbstverständlichkeit des Andersdenkens. Wir brauchen, was Pippi ja auch hatte, dieses Familien in anderen Kontexten denken. Wir brauchen die Gastfreundschaft, die sie an den Tag legt. Wir brauchen die Liebe zu den Menschen, wir brauchen das Infragestellen von dem vermeintlichen Wissen, was irgendwie gut für die anderen ist. Also zum Beispiel ihr Infragestellen der Multiplikationstabellen. Wir brauchen diesen Geist, der frei genug ist, zu hinterfragen und trotzdem immer menschlich zu bleiben.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ich versuche natürlich nie über mich selbst zu schreiben, sondern über mich selbst zu schreiben, um etwas Größeres zu erzählen. Aber es wäre jetzt auch verlogen, wenn ich so täte, als hätte ich noch nie über mich selbst geschrieben. Und ich glaube, das autofiktionalste Buch war Wer wir sind.
Das ist ein toller Titel. Schon sind wir bei der letzten Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich würde sagen, ich weiß aber gerade nicht, ob sie nicht sogar Kinderbücher geschrieben hat, aber ich habe gerade gedacht, Margaret Atwood.
Oh.
Weil sie einfach so eine großartige Erzählerin ist in diesem ursprünglichen Sinne von Erzählen, also von Geschichten entwerfen, von Figuren entwerfen, von Welten entwerfen, die total real scheinen und die es aber nicht unbedingt sind. Und das, glaube ich, könnte sie auch wahnsinnig gut für Kinder.
Jetzt hast du ja gerade nun selbst ein neues Buch geschrieben und wie du zu Recht sagst, eigentlich schreibst du immer auch über dich oder nimmst es eben als Ausgangspunkt deines Erzählens, was immer ein Nachdenken, ein schreibendes Nachdenken ja auch ist. Jetzt hast du dir ein Thema ausgesucht, wo ich sagen würde, das verbindet alle Menschen miteinander, weil jeder Mensch hat eine Mutter, selbst wenn diese Mutter abwesend ist oder bereits verstorben ist. Alle meine Mütter wird am 12. März dieser Tage bei Rowohlt erscheinen und gilt, ich zitiere jetzt mal den Verlagstext, als feinfühlige Erkundung der wohl prägendsten Beziehung unseres Lebens, der zu unseren Müttern. Wie kommt's, dass du gerade jetzt in diesen Zeiten, die so hochpolitisch sind, die uns so viel abfordern und vielleicht ja auch gerade in dieser Zeit, in der du gerade bist, in der Lebensphase, in der ganz speziellen, ein Buch über deine Mütter, über Mütter, übers Müttersein und auch übers Nicht-Muttersein zu schreiben?
Die Zeit, die ich geschrieben habe, ist ja relativ lang, ne? Also ich habe vor 5 Jahren begonnen. Es hat politisch sich in den 5 Jahren wahnsinnig viel getan. Ich weiß gar nicht, wo ich begonnen habe. Immer wenn ich mit einem Roman aufhöre, weiß ich, oder ich kann nur aufhören, wenn ich weiß, was der nächste sein wird. Das heißt, ich wusste, dass ich über Mütter schreiben will. Und ich glaube, ich wollte über Mütter schreiben. Also erstens, weil es eben so ist, wie du das gerade benannt hast. Wir haben alle eine Mutter. Also selbst Menschen, die sie nie kennengelernt haben, arbeiten sich an dieser eben nicht vorhandenen Mutter ab. Ich glaube, das ist die Figur, an der sich jeder im Positiven wie im Negativen abarbeitet. Und zwar unabhängig von der Zeit. Es war vor 1000 Jahren so, das wird in 1000 Jahren so sein, das ist heute so. Und das ist unabhängig von der Region oder von dem Kontinent, auf dem wir leben. Ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich alle miteinander verbindet. Und wie sehr sich Menschen abarbeiten, inklusive mir natürlich, hat mich immer wieder erstaunt in Gesprächen, wo ich immer das Gefühl hatte, sobald irgendwie das Wort Mutter fällt, werden alle emotional. Es wird sofort auf eine Weise intimer, wo man, glaube ich, eher sozusagen sich bedeckt hält, wenn es um andere Familienmitglieder geht. Und irgendwie hat mich dieses Verhältnis, logisch, wie uns alle, interessiert. Und mich hat aber auch das Politische daran interessiert, nämlich was es bedeutet, eine Mutter zu haben, eine Mutter in bestimmten sozialen Kontexten zu haben, was es bedeutet, selbst Mutter zu sein, was es bedeutet, nicht Mutter zu sein, was es bedeutet, glücklich oder unglücklich mit dem jeweiligen Zustand zu sein. Welche Mütter übersehen wir? Welche sehen wir? Was ist das Mutterbild, was wir irgendwie ständig vorgespiegelt bekommen? Und was sehen wir eben selten oder gar nicht? Und deswegen war mir auch klar, als ich anfing zu schreiben, dass es nur in dieser Vielfalt geht. Dass es für mich nicht darum gehen kann, eine weitere individuelle Geschichte zu erzählen. Ich habe es mir immer so ein bisschen wie so eine Landkarte vorgestellt, mit vielen Abzweigungen oder Mosaik zu entwerfen. Und dann habe ich natürlich angesichts der Kriege, die in den vergangenen Jahren begonnen haben und auch der sonstigen politischen Entwicklung, mich häufig gefragt, also sowieso das, was man sich beim Schreiben fragt, wer braucht denn jetzt noch einen Roman? Ja, aber auch wer braucht eben diesen Roman über Mütter? Und es gibt keine gute Antwort auf diese Fragen, aber es gibt zumindest den Versuch, die Realität mit hineinzunehmen in den Roman. Meine Liste der Mütter, die ich schreiben wollte, war natürlich viel länger als das, was im Roman drinsteckt. Und was aber irgendwie nie zur Debatte stand, ob das rausfällt, ist dieses Kapitel, in dem ich Mütter beschreibe, die ihre Kinder oder ihre Söhne in dem Fall in Kriegen verlieren.
Ja, das korrespondiert ja mit dieser unfassbaren Einstiegsszene. Ich weiß gar nicht, darf ich das verraten?
Ja, klar.
Natürlich ist mir gleich der Plural alle meine Mütter ins Auge gesprungen. Und dann versetzt du uns erzählend an einen Ort. Und ich habe richtig lang gebraucht, vielleicht weil ich es auch nicht glauben wollte, an welchem Ort wir uns da befinden, nämlich in einer Abtreibungsklinik. Also dem Ort, wo aus Müttern nicht Mütter werden, zumindest was diese eine Schwangerschaft betrifft. Du spielst ja da so mit Namen, also eine ganze Liste an Namen, Namen, die Identität bilden immer oder eine Identität, die man verpasst bekommt. Da machst du ja schon wahnsinnig viele Türen auf. Was bedeutet das politisch, wenn ein Land wie damals die Sowjetunion Spitzenreiter ist in den Zahlen der Abtreibung, also dass das zu einem politischen Programm gehört? Schaust du jetzt anders auf die Fragen oder Antworten, die du dir schreibend gestellt hast?
Na, ich glaube, dass der Roman mehr Fragen aufwirft, als dass er Antworten gibt. Und ich glaube, die Anzahl der Fragen hat sich quasi mit jedem Satz vervielfacht. Und ich habe dieses Kapitel, das eben in einer Abtreibungsklinik in der Sowjetunion spielt, tatsächlich als erstes geschrieben. Das war der erste Text, den es gab, weil ich das Gefühl hatte, ich muss genau da anfangen, wo man sich aus welchen Gründen auch immer gegen eine Mutterschaft entscheidet. Meine Familie kommt ja aus der Sowjetunion. Das heißt, rein statistisch, also ich habe die Zahlen gerade nicht mehr parat, aber sinngemäß hat jede Frau mindestens einmal, ich glaube sogar mindestens zweimal abgetrieben in der Sowjetunion, weil das einfach eine legale und kostenlose Methode der Verhütung war, die auch staatlich so gewollt war. Und ich habe aber noch nie mit einer Frau gesprochen, die von einer Abtreibung etwas erzählt hat. Also das heißt sozusagen, die statistischen Zahlen stehen diametral entgegen dem Wissen oder dem, was als sagbar galt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss genau da beginnen, bei dem Unsagbaren. Und das muss ich mir, und vielleicht ist das auch dann auf eine ganz andere Weise in die anderen Kapitel eingeflossen, aber ich musste mich dieser Figur, ich konnte sie nicht erschaffen, ich musste mich ihr nähern. Deswegen auch immer die verschiedenen Namen und die Frage, wie sie heißen könnte. Weil ich das Gefühl hatte, es steht mir nicht zu sagen, so, das ist Tanja und Tanja ist, weiß ich nicht, 33 Jahre alt und Tanja hat einen Ehemann oder eben keinen Ehemann. So, also ich darf sie nicht erschaffen, sondern ich kann mich ihr nur langsam nähern.
Hat sich das durchgezogen durch den ganzen Roman, dass du dir das sozusagen, sag ich jetzt mal, bewahrt hast, diese Langsamkeit, das von außen nach innen?
Ja, dadurch, dass der Roman eben unterschiedliche Mütter und unterschiedliche Nichtmütter und unterschiedliche Geschichten erzählt, war es ja bei jedem Kapitel, als müsste ich eine neue Stimme finden. Oder war es nicht nur als, sondern so war es de facto, als würde ich jedes Mal einen neuen Roman beginnen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann die Figuren nicht einfach hinstellen und dann mit ihnen spielen, wie ich das sonst von plotgetriebenen Geschichten kenne. Ich muss rausfinden, wer sie sind. Ich muss, wie sie so um Erlaubnis fragen. Ein bisschen wie wenn man so ein schüchternes Tier vor sich hat, einen Hund oder eine Katze und sich so ganz langsam nähert. Und es hat unterschiedliche Verfahren. Also es gibt dieses Kapitel, wo eine Tochter über eine Mutter erzählt, die dement ist und nichts mehr erzählen kann. Und ich musste in die Tochterperspektive rein, um quasi sozusagen nicht mehr zu wissen über die Mutter, als die Mutter der Tochter erzählen wollte. Ich konnte nicht als Erzählerin stärker sein als die Mutter. Es gibt ein Kapitel, das so ein bisschen mit Kameraperspektive spielt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss durch die Kamera auf die Menschen blicken, damit ich nicht auf sie herabblicke. Es gibt ein Kapitel, eben das Kapitel über die Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Da hatte ich das Gefühl, ich muss quasi mich ihren Kindern und ihren Erinnerungen nähern, so wie sie sich nähern. Man erinnert die Kinder ja meist erst mal klein. Ja, man hat so diese kleinen Hände und kleinen Füße etc. im Kopf. Ich kann nicht anfangen, ich kann nicht herkommen und sagen, so, ich erzähle jetzt mal, wie es dir geht, wenn du deinen Sohn im Krieg verloren hast, sondern ich musste mit ihnen zurück in ihre Vergangenheit so vielleicht das annähern. Jedes Mal unterschiedlich, aber eben immer im Versuch, nicht übergriffig zu sein, auch wenn es natürlich trotzdem fiktionale Figuren in meinem Kopf sind.
Das hat sich jedenfalls für mich beim Lesen wahnsinnig mitgeteilt, dieses unglaublich Respektvolle in alle Richtungen. Eben die Langsamkeit, die Genauigkeit, die Nichtmutter ist bei dir wie ein Begriff. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt eine Kategorie? Mutter, Nichtmutter?
Ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass wir, wenn wir auf Mutterschaft blicken, also klar, wir sind alle Kinder von Müttern, aber wenn wir jetzt sozusagen Frauen als Mütter betrachten, dann gibt es quasi die Mütter und die anderen, ja? Also meistens sagt man ja kinderlose Frauen, so als hätten die irgendwas nicht geschafft, ja? Also sie sind kinderlos geblieben und definiert sie eigentlich über etwas Fehlendes, ja? Wo natürlich überhaupt nicht drinsteckt, dass darin ja auch genauso eine Erfüllung liegen kann und die bewusste Entscheidung von, ich möchte keine Kinder haben. Oder auch ein Schicksal, das wir nicht kennen. Oder eben unterschiedliche Formen von Mutterschaft. Ja? Also die nicht leibliche Mutterschaft, die vielleicht teilweise Mutterschaft, indem man, weiß ich nicht, irgendwie für die beste Freundin das Kind mit großzieht oder wie auch immer. Sondern es ist, als würde dieser biologische Moment, habe ich ein Kind geboren oder nicht, darüber entscheiden, ob ich dazugehören kann oder nicht. Und ich habe versucht, irgendwie so Begrifflichkeiten zu finden, die mehr Frauen mit hineinnehmen.
Ja, und dieser Moment der Zugehörigkeit, der ist ja auch Ewigkeiten alt. Also diese Setzung so weiterzutragen eigentlich von Generation zu Generation und oft tatsächlich, wie ich jetzt sagen würde, von Müttern zu ihren Töchtern. Aber ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit zu sagen, natürlich, Nichtmutter ist genauso erfüllend, sondern das Konzept ist tief verankert. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtige Frau bist du, wenn du Kinder hast. Und das ist ja skandalös.
Es ist skandalös, es ist auch skandalös im Übrigen und glaube ich für sehr viele Frauen extrem anstrengend, diese Vorstellung, dass wenn man es also geschafft hat und ein Kind zur Welt gebracht hat, es geht dann ja auch immer um diese Leiblichkeit, ne? Also als wären alle anderen Mütter Adoptivmütter oder Mütter durch Patchwork-Familien oder durch andere Umstände, als wären sie irgendwie weniger wert, ja. Aber dann ja auch diese Vorstellung von Erfüllung, ja. Was ist denn mit all den Frauen, die eben gerade unerfüllt bleiben, weil sie Kinder haben und dann eben bestimmte andere Dinge, die sie erfüllt hätten, nicht machen können. Das ist immer so eine Gleichzeitigkeit von Mutterschaft gleich Erfüllung. Das tut sehr vielen sehr viel Unrecht.
Ich erinnere mich an diese eine Szene, ich glaube, sie ist eher gegen Ende des Romans, wo die Tochter die Mutter fragt, wie wäre denn dein Leben ohne uns verlaufen? Und die Mutter dann klar ist, sie würde diese Frage nicht stellen, weil sie wollte ja, dass die Kinder in der Welt sind. Aber das sich mal zu fragen in beide Richtungen, das rührt an sehr privates, sehr tiefgehende Gefühle. Ich glaube, bei vielen Menschen auch an Verletzungen. Und zugleich ist es aber eben auch sehr politisch und es hat wahnsinnig viel mit Schreiben zu tun. Zumindest kam mir das so vor. Also nicht nur, weil da so ein Satz fällt wie Schreiben ist die Hölle. Schreiben heißt Wunden aufreißen und gebären ist ja auch ein Bild, das man durchaus haben kann. Wo siedelst du denn da dein Schreiben an? Vielleicht grundsätzlich, aber auch speziell bei diesem Roman.
Dieser Vergleich irgendwie von ein Kind auf die Welt bringen oder großziehen mit dem Schreiben, der ist so naheliegend und darin ja in dem Zusammenhang mit dem Roman ja fast schon zu simpel, obwohl man das Buch nun mal auf die Welt bringt. Also auch ja. wenn ich diesen Begriff nicht benutzen möchte, ist das de facto so.
Ja.
Und genauso wie Mutterschaft mit Zweifeln einhergeht und mit unterschiedlichen Phasen, geht das Schreiben mit sehr vielen Zweifeln und sehr unterschiedlichen Phasen einher. Und dann gibt es den Moment, wo das Buch auf der Welt ist und man beginnen muss, es loszulassen. Und so ist es letztendlich mit den Kindern ja auch. Also sobald sie da sind, muss man beginnen, sie loszulassen. Der Prozess ist vielleicht etwas langsamer als der mit einem Buch, aber es ist so, die Kinder gehen irgendwann mal in die Welt und müssen als eigene Menschen agieren und werden auch als eigene Menschen wahrgenommen. Und da kann ich noch so viel davon halten, wie ich will. Trotzdem sind meine Kinder jetzt gerade in der Schule und werden als eigene Menschen wahrgenommen und machen ihre eigenen Erfahrungen. Gute, schlechte, traurige, wundervolle. Und vielleicht bewerten wir es auch unterschiedlich, sie und ich. Ich muss sie dort lassen in ihrem Leben. Oder ich darf das. Vielleicht ist das auch gar kein Muss oder ist es eine Mischung. Und so ähnlich ist es mit dem Roman. Der wird jetzt gelesen und wird auf unterschiedliche Weisen wahrgenommen und wird auf unterschiedliche Weisen gelesen werden. Und ich muss ihn loslassen. Und es war total interessant. Also es ist jetzt natürlich eine komische Zeit, weil er noch nicht erschienen ist. Und das ist so eine total zerbrechliche Zeit. Von dem Roman gab es so ein, man nennt das Leseexemplar im Verlagswesen, also wie so ein Taschenbuch Vorab-Exemplar für BuchhändlerInnen. Und das sah aus einfach wie so ein Taschenbuch, ein dünnes. Und dann habe ich das erste Hardcover-Exemplar in den Händen gehalten. Und dann dachte ich, aha, es ist jetzt groß genug, um in die Welt zu spazieren. Und das war irgendwie ein gutes Gefühl. Es war von diesem Hardcover umgeben. Und es war wie so, als hätte es halt so eine dicke Winterjacke an, so wie so Jugendliche, die diese riesen Parkas tragen, so ein bisschen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt, ich habe den Buch und so ähnlich denkt man das vermutlich, wenn die Kinder ausziehen, stelle ich mir vor. Ich habe dem alles mitgegeben, was ich zu geben hatte und jetzt muss es sich da draußen ohne mich behaupten.
Ja. Wenn du jetzt schon von dem Hardcover als eine Art Schutzmantel sprichst, was hat es mit dem Cover auf sich? Also vielleicht kurz zur Beschreibung, das sind so, ja, ich weiß nicht, Stempelbilder. Die Farbigkeit sticht enorm ins Auge, es ist rot und dann sind da wie so Vierecke drauf gestempelt. Du als Autorin, ich weiß, man ist da nicht zwingend dran beteiligt, aber was sagt es dir?
Also ich war daran beteiligt, weil mir das Cover bei dem Roman extrem wichtig war.
Ja.
Zum Beispiel eine Sache, die ich von Anfang an gesagt hatte, war, dass ich weder Menschen noch Gegenstände auf dem Cover haben möchte, weil eben sobald man Mutter sagt, man Bilder vor Augen sieht. Ne? Also es ist sofort irgendwie, egal was es ist, also sei es die Maria mit dem Jesus oder egal was man sieht, jeder Gegenstand hat im Zusammenhang mit Mutter sofort eine ganz starke Assoziation. Deswegen wollte ich das nicht.
Oder womöglich symbolische Aufladung, ne?
Genau. Ja, und zwar sofort. Ja. Viel mehr als jetzt bei, finde ich zumindest bei anderen, wenn jetzt Schwester oder so, dann ist eine Lampe immer noch eine Lampe und dann denkt man vielleicht auch an den Plot, ja? Ich wollte das Cover so ein bisschen das Verfahren wiedergibt, dieses Mosaikhafte Und dieses, dass sich Geschichten berühren und also weil diese Quadrate, von denen du sprichst, sich ja manchmal überlappen und manchmal nicht, dass eben wir alle irgendwie und unsere Geschichten miteinander zusammenhängen und dann wieder auseinandergehen und einfach dieses Verfahren, wie so, als würde ich die Geschichten versuchen, in ein Mosaik zu packen, aber auch im Wissen, dass ich sie eben nicht alle packen kann.
Ja, und es diese Offenheit eben auch visuell abzubilden. Gar nicht so sehr im Sinne von, oh, die Mütter drücken uns Stempel auf, worüber man natürlich durchaus diskutieren kann, sondern wie so Kartoffeldruck oder was, das verfließt ja so ein bisschen. Also
Genau.
auch das reich an Assoziationen, aber natürlich viel offener, das ist klar.
Kartoffeldruck wäre ja auch ein Verfahren. Nein,
Ja.
ich mache hier mal ein Quadrat und da mache ich ein Quadrat und hier mache ich ein Quadrat und am Ende entsteht ein Bild aus verschiedenen Quadraten und trotzdem ist es ein Bild. Und ein bisschen ist ja auch das Verfahren des Romans.
Ich will noch mal zum Schreiben zurückkommen und die Verbindung von Geburt. Du beschreibst ja die Geburt als etwas, auch schon eine Schwangerschaft, dieses man verliert sich darin, weil man eben den Körper mit jemand anderem teilt, zur Verfügung stellt und so weiter. Wenn man jetzt schon, muss man ja gar nicht, aber so eine Parallele sucht oder vielleicht für sich auch findet, ist es beim Schreiben auch so, dass man sich verliert, verlieren muss vielleicht, um erzählen zu
Ja,
können?
also ich weiß nicht, ob Mann, und ich kann nur von mir sprechen und das auch nur vielleicht auf diesen Text speziell. Ich weiß nicht, ob das, nein, das ist natürlich bei allen der Fall, aber es kommt mir wie immer bei dem letzten Buch am intensivsten vor. Ich gebe natürlich, und so ist es bei der Schwangerschaft ja auch, die Vitamine gehen ja immer zum Baby und für die Mutter bleibt nicht mehr so viel übrig, deswegen soll man doch immer irgendwie Folsäure oder was das ist dazu nehmen. Also es geht einfach ganz viel von mir hinein. Also es ist so, als würde ich eben alles, was relevant ist, aber vielleicht auch was gut ist im Sinne von eben den guten Vitaminen, also das, was irgendwie an Gedanken, Sprache und in der Sprache liegt ja irgendwie auch eine Haltung, im besten Falle Kraft, Stärke, gibt man ja alles dem Buch. Das ist einmal ein innerlicher Prozess, es ist aber natürlich auch ein äußerer Prozess, weil man zumindest in der intensiven Schreibzeit, es ist nicht alles gleich intensiv im Schreiben, aber die Zeit, in der man intensiv daran schreibt, ist man ja gedanklich immer beim Buch. Also ist ja nicht so, dass wenn ich irgendwie dann das Dokument zumache und denke, für heute ist vorbei, dass ich dann eben nicht mehr dran denke. Das heißt, auch für meine Umwelt und wenn man es jetzt runterbrechen will auf Mutterschaft, auch für meine Kinder ist es so, dass ich gedanklich vermutlich oft auch sehr viel beim Buch bin.
Ich habe gelesen, dass du ja auch in einem Raum offenbar schreibst, wo deine Kinder Zugang haben, auch um dich rum sind. Also du schottest dich beim Schreiben nicht ab.
Ja, ich schotte mich nicht ab, aber das klingt jetzt, glaube ich, altruistischer als es ist. Es liegt einfach an der Größe der Wohnung und daran, dass ich kein eigenes
Okay.
Arbeitszimmer hat. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das so schön finde, dass meine Kinder hier nebenbei, was auch immer sie machen, je nach Altersstufe. Es ist eben so, wie wenn man mehrere Kinder hat, gibt es ja Momente, wo das eine Kind mehr Aufmerksamkeit braucht als das andere. Und das sind eben Momente, wo sie die Aufmerksamkeit nicht nur untereinander verteilen müssen, sondern auch eben dem Buch Aufmerksamkeit abgeben. Und wie das dann Mütter so machen, versucht man, denen gleichzeitig gerecht zu werden, ne? Also so ein bisschen wie so, weiß ich nicht, Mütter, die zum Beispiel Kinder haben in sehr unterschiedlichen Altersstufen, dann wird das Baby gestillt und mit den Größeren wird sich über die Mathehausaufgaben unterhalten, so, ne? Und man versucht, beiden gerecht zu werden. Und so versuche ich halt den Menschenkindern und dem Buch gerecht zu werden.
Ich weiß ja auch um deine Essays und um dein Schreiben, das oft sehr politisch ist, zumindest in meinem Lesen, was an den Themen liegt, was auch an den Kontexten liegt. Bevor ich darauf noch kurz kommen will, aber dich unbedingt natürlich nach deinem Jugendroman noch befragen. Mehr Schwarz als Lila erschien 2017 für LeserInnen ab 12 Jahren. War das Zufall, dass du, die du ja sehr viel mit Formen spielst, auch verschiedenen Gattungen und Genre beim Schreiben, dass du jetzt sagst, so jetzt auch ein Jugendroman?
Ich lese sehr gerne Jugendromane tatsächlich und ich habe eine Weile irgendwie gedacht, ich kenne, also ich will das nicht so pauschal und verurteilend sagen, aber ich kannte zumindest zu der Zeit, als ich anfing daran zu schreiben, mehr gute Jugendromane auf Englisch als auf Deutsch. Und ich hatte immer das Gefühl, vielleicht funktioniert es auch mit der Sprachkonstruktion des Deutschen nicht, dass Jugendromane entweder anbiedernd klingen, so, also ich versuche möglichst jung zu klingen, oder so literarisch, das ist, glaube ich, zumindest für Jugendliche, oder zumindest erinnere ich mich so, oder wird sie immer noch so lesen, man versucht einen wertvollen, literarisch wertvollen Jugendroman zu schreiben. Und ich glaube, ich wollte schauen, ob die deutsche Sprache etwas kann oder ob ich in der deutschen Sprache etwas vermag. Nämlich irgendwie diese Selbstverständlichkeit, mit der das Englische oft in Jugendromanen klingt. Und ich hatte die Figuren im Kopf. Also ich habe mehr schwarz als lila angefangen mit Alex, der Protagonistin. Und sie war eine Jugendliche und damit war irgendwie klar, wohin es gehen würde.
Weswegen liest du gern Jugendliteratur? Was kann die, was vielleicht die Erwachsenenliteratur, ich will gar nicht sagen, nicht kann, aber vielleicht dann einfach nicht mehr macht?
Sie ist unmittelbar. Im besten Falle ist sie unmittelbar. Und die Unmittelbarkeit fehlt mir oft in der Erwachsenenliteratur. Da bin ich als Lesende zu weit weg von den Figuren und auch zu weit weg von den Gefühlen, weil es vielleicht auch intellektueller ist oder meint, intellektueller sein zu müssen. Aber im Jugendbuch, dass man denkt, okay, wenn der Junge oder das Mädchen jetzt nicht anruft, geht die Welt wirklich unter. Dieses Gefühl, dass man mit der Hauptfigur auf einen Anruf wartet oder mit der Figur weint, weil jemand ausgegrenzt wurde, das habe ich in der Erwachsenenliteratur tatsächlich seltener.
Das ist ja dieses große Gefühle, alles ist zum ersten Mal. Damit kann man sich lesend identifizieren. Es ist sehr erzählerisch, was nicht heißt, dass es sprachlich nicht sorgfältig gearbeitet sein könnte. Aber ich glaube, so dieses Abstrahieren, schnelle Abstrahieren, würde ich jetzt mal behaupten, würde man relativ schnell an der Zielgruppe, schwieriges Wort, ich weiß, vorbeirauschen. Mhm. Also dieses, ich nehme mir jetzt raus zu erzählen. In einem bestimmten Umfeld wird dem dann gleich mal eine Qualität abgesprochen. Dabei ist es meines Erachtens eine Qualität, die obendrauf kommt beim Jugendbuch.
Na, ich finde, es ist eine ganz große Kunst und ich finde, es ist im Übrigen auch ein großes Geschenk an die Figuren, denen Gefühle zuzulassen. Ja, das ist nicht nur irgendwie dem Genre geschuldet, sondern auch, dass wir Erwachsene vor unsere Gefühle oder neben unsere Gefühle sofort die Analyse stellen. Aber es ist natürlich diese Unmittelbarkeit von jetzt ist man glücklich oder jetzt ist man unglücklich. Die gesteht man den jugendlichen Figuren eben eher zu. Und das hat etwas Verletzliches, aber das hat natürlich auch was extrem Eröffnendes.
Wasser auf meine Mühlen, Lena, das ist wunderbar. Jetzt mutest du den beiden Jugendlichen, was heißt, du mutest ihnen was zu, aber das ist ja schon sehr gesetzt. Die beiden reisen mit der Klasse nach Auschwitz zur Gedenkstätte und sie küssen sich da. Mhm. Davon wird ein Foto gemacht, das wird ins Netz gestellt und damit ist der Tabubruch auch erzählt, obwohl der als solcher natürlich überhaupt nicht gedacht war. Wie bist du darauf gekommen?
So wie alle meine Romane oder Texte entstehen, entstehen sie aus dem, worüber ich viel mich in jener Zeit beschäftige, worüber ich nachdenke. Und ich habe mich viel mit Erinnerungskultur auseinandergesetzt und viel darüber gelesen und eben auch darüber gelesen, wie man versucht, das Thema NS-Zeit in Schulen zu lehren und habe mich einfach gefragt, was bedeutet es für einen Jugendlichen heute irgendwie zu sagen, jetzt gibt's eine Klassenfahrt Richtung Auschwitz. Also ich habe versucht, quasi nicht auf die pädagogischen Konzepte zu schauen, sondern mich zu fragen, was bedeutet es für die Zeit, aus der Jugendliche eben sich damit beschäftigen. Und dann hatte ich irgendwann mal diese Szene im Kopf.
Du bist selbst Jüdin. Wie ist es denn für dich gewesen, dich schreibend an diesen Ort mit dieser Fragestellung zu bewegen?
Ich bin für diese Szene oder diese Zeit, in der die Klasse in Oswiecim ist, dahin gereist. Und ich war schon mal dort. Also es war nicht mein erster Besuch und hatte natürlich so ein bisschen diesen Abstand von, ich fahre jetzt zur Recherche dahin. Mhm. Und ich war den ganzen Tag dort, also in der Gedenkstätte und habe tatsächlich viel Zeit damit auch erstmal verbracht, Jugendgruppen so ein bisschen zu beobachten, die da waren. Und dann gibt's den Moment, wo der Ort einen als Ort erwischt und man keinen Abstand hat und eben nicht im Recherchemodus ist. Und den Moment hatte ich selbstverständlich auch.
Hat denn die Erinnerungskultur, wie sie hierzulande stattgefunden hat, ihr Ziel verfehlt?
Ich würde sagen, weil die Frage so groß ist, ich würde sagen, sie hat es zumindest nicht erreicht. Vielleicht so. Ich weiß nicht, ob sie es komplett verfehlt hat. Und ich glaube, wenn ich das so formuliere, klingt das auch schnell polemisch. Aber jedenfalls angesichts der Wahlergebnisse in diesem Land würde ich sagen, erreicht wurde es definitiv nicht.
Hast du eine Erklärung dafür?
Ich habe viele Erklärungen dafür. Aber eine davon ist, dass ich finde, dafür, dass man Erinnerungskultur so groß schreibt in diesem Land oder sich auch auf die Fahnen schreibt, man sehr wenig tatsächlich erinnert. Also man sagt immer, wir erinnern uns und jetzt ist Gedenkstunde und jetzt ist Gedenkminute und jetzt ist der 9. November oder der Holocaust-Gedenktag so, aber man erzählt nicht wirklich die Geschichten. Also man sagt nur, wir erinnern uns an die schlimmste Zeit oder an das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. So, da gibt es ja zahlreiche Phrasen, aber man erzählt nicht wirklich, man erinnert nicht wirklich. Das eine war sozusagen der Opfer zu gedenken und die andere Intention war ja auch als Abschreckungsbeispiel zu dienen. Und wenn man die Geschichten nicht erzählt, dann können sie auch nicht der Abschreckung dienen.
Dann bleiben sie hinter Zahlen, ob das jetzt die monströse und vollkommen nicht realisierbare Zahl an Opfern betrifft, an ermordeten Menschen, aber eben natürlich auch so auf Zahl im Sinne von Daten reduziert. Du hast dich in einem Theaterstück vor gar nicht langer Zeit, denn du schreibst ja auch Theaterstücke, damit beschäftigt, nämlich Zeit ohne Gefühle. Also es war mir wirklich sehr unangenehm, dass ich von dem, was du erzählst, noch nie gehört habe, nämlich von Feldafing und seiner Geschichte.
Ja, Feldafing ist dieser Ort am Starnberger See, den ich so interessant fand, weil er so, ja, wie so ein Symbol oder so unter Brennglas eigentlich das zeigt, was eben auch deutsche Geschichte ist, nämlich die totale Abwehr der Erinnerung ab der Stunde Null, ja, oder überhaupt diese Vorstellung, dass es eine Stunde Null geben kann, dass man plötzlich etwas aufhört und dann sofort etwas anderes beginnt, ja, nur weil irgendwie ein System erstmal von außen aufgelöst wurde, verschwindet ja nicht das Denken, das dem System zugrunde lag. Es verschwinden nicht die Geschichten, es verschwinden nicht die Biografien, es verschwinden nicht die Opfer, nicht die TäterInnen. Und Feldafing mit seiner Geschichte, wo es eine Nazi-Reichsschule gab und dann eben am selben Ort in den Schulgebäuden Displaced Persons aus den Konzentrationslagern jahrelang lebten, die dann wieder vergessen wurden, ist wieso dieser Teil der deutschen Geschichte oder auch der deutschen Erinnerungsgeschichte in a nutshell, also wieso auf klein erzählt. Und deswegen fand ich den Ort so gut für das Theaterstück.
Ja, das führt natürlich auch zu einem Aspekt, der auch, glaube ich, sehr aktuell ist, nämlich das Politische in der Kunst. Mhm. Gehört Erinnern dazu? Ist das politisch?
Also Erinnern ist politisch, nicht Erinnern ist politisch und Erinnerungsperformance ist politisch oder wird politisch instrumentalisiert, ne? Das sieht man daran, wie viele PolitikerInnen sich am 9. November alle zu Wort melden oder irgendwie vor irgendwelchen Gedenkstätten zeigen müssen, die sonst gerne rassistische oder antisemitische Politik verfolgen. Aber dann wird eben Erinnerung politisch instrumentalisiert.
Wie war denn da deine Erfahrung am Theater eigentlich?
Sehr unterschiedlich. Und es war nicht immer einfach, dieses Stück zu inszenieren. Also ich habe es nicht inszeniert, aber ich weiß um die Inszenierungsprozesse, weil es, glaube ich, für alle Beteiligten nicht einfach ist, mit dem umzugehen, was das Stück sich anschaut und was es sehr klar benennt.
Nämlich zu sagen, das hat stattgefunden.
Das hat stattgefunden, ist, glaube ich, der leichtere Teil. Das hat stattgefunden und in bestimmten Mengen findet es immer noch statt. Und in bestimmter Weise hat es Auswirkungen auf die Politik, die Deutschland zum Beispiel in der Außenpolitik im Nahen Osten betreibt. Also diese Verbindungen zu ziehen, das, glaube ich, war der schwierigere Teil. Traurig zu sein über das, was war, ist einfacher, als zu betrachten, was heute ist. Und inwiefern wir da alle verwickelt sind.
Bist du jemand, der sagt, das muss in der Literatur verhandelt werden oder auf dem Theater?
Nein, ich finde nicht, dass es muss, aber ich finde, dass es verdammt gute Orte dafür sind.
Ja, Würdest du dich als eine politische Autorin und Schriftstellerin begreifen und auch definieren?
Ich würde mich ja am liebsten als gar nichts definieren, aber ich kann es vielleicht andersrum sagen. Ich wäre sehr beleidigt, wenn man sagen würde, ich bin eine unpolitische Schriftstellerin.
Du wirst auf der Leipziger Buchmesse den Preis der Literaturhäuser, den diesjährigen, verliehen bekommen. Was bedeutet dir das?
Man freut sich natürlich über jeden Preis, aber ich habe mich wahnsinnig über diesen Preis gefreut, weil er vom Netzwerk der Literaturhäuser verliehen wird für etwas, was mehr ist als nur der Literaturbetrieb im Sinne von, ich schreibe etwas und veröffentliche etwas und das wird gelesen und KritikerInnen finden das gut, sondern weil er dafür steht, also so verstehe ich ihn zumindest, dass man irgendwie versucht, mit Menschen ins Gespräch zu treten. Also vielleicht würde ich ihn so zusammenfassen und dass die Literaturhäuser, die ich übrigens einfach auch extrem wichtige und schöne Kulturorte finde, finden, dass ich den verdient habe, hat mich wahnsinnig geehrt. Das klingt jetzt nach einer Floskel, aber so ist das. Also ich bin in Quadrat gesprungen vor Freude.
Eine der vielen Situationen, in denen wir uns begegnet sind, das war im Literaturhaus München. Matthias Brandt las Texte und unter anderem war die Idee, dass er deinen Essay liest anlässlich der Literarischen Woche gegen Antisemitismus in München, das Leid der anderen. Und dann hat er gesagt, er wisse, dass du im Raum seist und er würde dich bitten, dass du den Text selber liest, weil er ihn so stark findet. Sind jetzt meine Worte, aber so ein bisschen sinngemäßes Anmaßen fände, wenn du da bist und er den Text liest. Erinnere ich das falsch oder war das so?
Nein, das war tatsächlich so und ich fand es ganz toll und sehr bewegend von ihm, weil es, glaube ich, einfach viele SchauspielerInnen gibt, die einfach sagen, es ist mein Job, Texte zu lesen. Und nun ist es auch so, dass die meisten SchauspielerInnen besser Texte lesen können als AutorInnen. Und ich hätte Matthias Brandt auch mehr als zugetraut, meinen Text zu lesen. Aber ich fand es eine ganz große Geste, dass er das nicht wollte.
Und er saß ja daneben und hat zugehört. Letzte Frage, weil ich dich das auch schon immer wieder fragen durfte oder es zumindest getan habe. In Zeiten wie diesen, wenn man da sitzt und sagt, was sollen wir tun? Was können wir tun? Was ist deine Antwort?
Wir können also A, mehr zu sehen als uns selbst. Ich glaube, das ist etwas, was schon mal, also dieses mit offenen Augen, aber vermutlich auch einem offenen Herzen, auch wenn ich irgendwie da zögere, weil es nach so einem Postkartenspruch klingt, durch die Gegend zu gehen, hilft schon. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst dessen sein, dass wir handelnde Personen sind. Und zwar jede Minute unseres Lebens. Also, dass wir ständig Entscheidungen treffen, weil es ja so oft einfach ist zu sagen, na ja, es ist wirklich schlimm, was da passiert an, weil sie nicht Krieg, Rechtsruck, Trump, dies und jenes. Aber dass wir ja auch ständig durch jedes Wort, das wir sagen, durch jeden Umgang mit jeder Person, der wir begegnen, mit der Frage, wie wir unser Geld ausgeben etc., permanent Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben darauf, wie die Gesellschaft zusammengebaut ist, das vergessen wir, glaube ich, häufig.
Ich danke dir dafür, für deine Bücher, deine Stücke, deine Essays, deine Gedanken und für dieses Gespräch, liebe Lena.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die guten Fragen.
So gern. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute. Das war die 121. Freigeistern-Folge. Das war Frei genug Geistern. Das Gespräch mit der Schriftstellerin und Journalistin Lena Gorelick. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 26. März, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Tschüss.